SRF 2 Kultur.
Ich selbst habe mein Tagebuch unter dem 15. April notiert. Freitag, den 11. April, fing der stärkste Sturm an, den wir je erfahren. Außerordentliche Größe der Wellen. Eine zerschlug in der Nacht zum Sonnabend, vom 11. zum 12. April, den Bugspriet. Der Sturm dauerte den Sonntag durch. Am Montag, den 14., ward erst die Kajüte wieder helle. Am Abend ward der Wind wiederum bis zum Sturme stark. Am 15. noch sehr scharf. Wir genießen jedoch das Tageslicht. Heute der erste Schnee. In diesen Tagen ward vieles von Kadu herausgebracht und so weiter und so weiter. Nachdem die Welle eingeschlagen, ließ der Kapitän das Kielwasser messen, um zu erfahren, ob vielleicht das Schiff von der Erschütterung leck geworden. Das geschieht, indem man ein Lot in eine der Pumpenröhren hinablässt. Der junge Unteroffizier, der den Befehl erhalten, ein Mann, der sich vor unseren tapferen Matrosen nicht durch größere Unerschrockenheit auszeichnete, berichtete leichenbleich, das Schiff sei ganz voll Wasser. Die Sache war zu interessant, um nicht genauer untersucht zu werden. Die Leine nur oder die Röhre war nass gewesen. Es ergab sich, dass gar kein Wasser in das Schiff eingedrungen. Kadu, der, ein anderer Odysseus, ein viel bewegtes, taten- und abenteuerreiches Leben zwischen den Wendekreisen auf einem Meerstrich geführt, dessen Ausdehnung beiläufig der Breite des Atlantischen Ozeans gleichkommt und nie das flüssige Lazur des Wassers erstarren, nie das üppige Grün des Waldes verwelken gesehen, Kadu sah in diesen Tagen zum ersten Mal das Wasser zum festen Körper werden und Schnee fallen. Ich glaube, dass ich ihm das grässliche Märchen unseres Winters nicht vorher erzählt hatte, um nicht von ihm, wenigstens bis zu der traurigen Erfüllung meiner Worte, für einen Lügner gehalten zu werden. Die Insel St. Paul erhält von dem Seebären Ursus Marinus Stelleri, der zur Zeit, wo die Mütterwerfen seinen Strand in unendlichen Herden besetzt hält, ihre größere Wichtigkeit. Das Fell der Jungen wird als Pelzwerk geschätzt und findet in Kanton einen sicheren Markt und feste Preise. Das Männchen ist um das Doppelte größer als das Weibchen, welches sich außerdem durch Gestalt und Farbe sehr unterscheidet. Männchen und Junge sind dunkler, das Weibchen fahler. Ich habe Schädel von beiden Geschlechtern mitgebracht. Sie weichen in der Gestalt sehr voneinander ab, doch scheint die Verschiedenheit ihrer Größe geringer als die der Tiere selbst. Der Schädel des Männchens ist gewölbter, der des Weibchens flacher. Bei stärkerem Hervortreten der Fortsätze und Ränder, welche die Augenhöhlen bilden. Der Seebär ist gelenkiger als der Seelöwe und bewegt sich auf dem Lande schneller und leichter als er. Das Männchen überschaut von einem erhöhten Sitz den Kreis seiner Familie und bewacht eifersüchtig seine Weiber. Mancher besitzt deren nur eine einzige oder wenige, indem andere gegen ein halb hundert beherrschen. Das Weibchen wirft zwei Junge, die mit Zähnen in beiden Kinnladen zur Welt kommen. Die Mutter beißt die Nabelschnur nicht ab, und man sieht die jungen Tiere noch lange, die Nachgeburt nach sich ziehen. Ich beschaute und streichelte einen solchen Neugeborenen, er tat die Augen auf und setzte sich, wie er mich sah, gegen mich zur Wehr, indem er sich auf die Hinterpfoten erhob und mir sehr schöne Zähne wies. Gleichzeitig nahm der Hausvater Kenntnis von mir und setzte sich in Bewegung, um mir entgegenzukommen. Ich versicherte ihn, dass ich es nicht übel gemeint habe, empfahl mich aber und zog mich weiter zurück. Ich habe für meinen Teil mit schmerzlicher Entrüstung den Befehl von Herrn von Kotzebue vernommen und mich in meine Instruktionen gehüllt. Ein Passagier an Bord eines Kriegsschiffes, wo man nicht gewohnt ist, welche zu haben, hatte keinerlei Ansprüche zu machen. Ich habe in den schweigenden, niedergeschlagenen Gesichtern um mich her dasselbe, was in mir vorging, unter der Hülle gewohnter Subordination ebenfalls durchschauen zu sehen geglaubt. Was das ärztliche Gutachten des Doktors Eschscholz anbetrifft, so hat selbiger die Verantwortlichkeit dafür übernommen, mehr lässt sich nicht sagen. Ich habe damals den kranken Herrn von Kotzebue tief bedauert, dass ein Verfahren, welches mir unter ähnlichen Umständen auf Schiffen anderer Nationen beobachtet worden zu sein scheint, vermutlich nicht in den Bräuchen des russischen Seedienstes lag und der von ihm gefasste Entschluss, nicht beraten, nicht von einem Kriegsrat, zu welchem jeder Stimmfähige auf dem Schiffe zugezogen worden, für notwendig erkannt und gerechtfertigt worden sei. Ich habe noch eine Zeit lang gehofft, Herr von Kotzebue werde den Anfall der Krankheit bemeistern, sich besinnen und den gegebenen Befehl zurückrufen. Darin hätte er Charakterstärke bewiesen, und ich hätte mich in Demut vor ihm geneigt. Lasset uns übrigens nicht vergessen, dass, obgleich der Rurik die kaiserliche Kriegsflagge trug, Schiff, Kapitän und Mannschaft nur den Grafen Romanzow als Herrn anerkannten. Dass der Graf Romanzow die Expedition ausgerüstet und nur ihm über den Erfolg derselben Rechenschaft abzulegen war. Herr von Kotzebue hat dem Grafen Romanzow, von dem seine Instruktionen ausgingen, Rechenschaft abgelegt und ihm vollkommen Genüge getan. Du hast, mein Freund Kadu, das Bessere erwählt. Du schiedest in Liebe von uns. Und wir haben auch ein Recht auf deine Liebe, die wir die Absicht gehegt und uns bemüht haben, Wohltaten deinem zweiten Vaterlande zu erweisen. Du hast von uns das Gute gelernt und es hat dich ergriffen. Du hast in unserem frommen Sinn fortzuwirken dich unterfangen. Möge, der die Schicksale der Menschen lenkt, dein Werk segnen und dich selbst bei deiner fahrvollen Sendung beschirmen. Möge er eine Zeit noch die Europäer von euren dürftigen Riffen, die ihnen keine Lockungen darbieten, entfernen. Sie würden euch zunächst nur den Schmutz von Owahihi zuführen, aber was hättest du in unserem alten Europa gesollt? Wir hätten eitles Spiel mit dir getrieben. Wir hätten dich Fürsten und Herren gezeigt, sie hätten dich mit Medaillen und Flittertand behangen und dann vergessen. Der liebende Führer, dessen du guter bedurft hättest, würde dir nicht an der Seite gestanden haben. Wir würden nicht zusammengeblieben sein, du hättest dich in einer kalten Welt verloren gefunden. Passlich für dich würde unter uns keine Stellung sein. Und hätten wir dir endlich den Weg nach deinem Vaterland wieder eröffnet, was hätten wir zuvor aus dir gemacht? Mein Hauptgeschäft in Manila war, Bibliotheken und Klöster nach Büchern und Menschen durchzusuchen, von denen ich über die Völker und Sprachen der Philippinen und Marianen Aufklärung erhalten könnte. Ich habe seines Ortes Rechenschaft abgelegt über das, was in dieser Hinsicht mir geglückt und nicht geglückt ist. Ich brachte in sehr kurzer Zeit eine sehr schöne Bibliothek von Tagalisten und Geschichtsschreibern von Manila zusammen. Weniges war käuflich zu bekommen, mehreres wurde mir geschenkt, wogegen ich manchmal andere Bücher schenken konnte. Ich fand überall die humanste Gesinnung, die größte Bereitwilligkeit, mir förderlich zu sein, und die höflichste Sitte. Nur in dem Kloster, wo das Vocabulario de la Lengua Tagala zu haben war, machte der Bruder, der mir mein bezahltes Exemplar reichte, eine Ausnahme von der Regel, indem er mich gehen hieß und die Türe hinter mir abschloss. Sein Benehmen ärgerte mehr die Spanier, die es erfuhren, als es mich selber geärgert hatte, der ich wusste, dass ein Mönch und ein Weib nohaz in agravio keine die Ehre kränkende Beleidigung zufügen können. Als in der Nacht vom 3. zum 4. Juli 1822 das Haus, das ich in Neuschöneberg bei Berlin bewohnte, in Asche gelegt ward, war, nach dem Leben der meinigen, diese tagalagische Bibliothek das erste, was ich zu retten bemüht war, und ich sorgte sogleich, sie mit der königlichen Berliner Bibliothek zu vereinigen, wo der gelehrte Forscher der Sprachen malaiischen Stammes manches finden wird, das nicht so leicht eine andere Bibliothek besitzt. Herr von Kotzebue kannte die Tafel Bay nicht und musste wohl keinen Plan von derselben haben. Er sagte selbst, Durch verschiedene Feuer am Ufer irregeleitet, hatte ich nicht den Ort getroffen, wo die Schiffe gewöhnlich zu liegen pflegen. Bei Tagesanbruch merkten wir erst, dass wir nicht vor der Kapstadt geankert, sondern am östlichen Teil der Bay, 3 Meilen von der Stadt entfernt. Auf dem Strande vor uns, dem wir in der Nacht zugesteuert waren und von dem uns der Wind abgehalten hatte, lagen zur Warnung die Wracke verschiedener Schiffe. Es wehte stürmisch aus Süden. Ein Lotse holte uns aus der gefährlichen Stelle, die wir einnahmen, und brachte uns auf den sicheren Ankerplatz vor der Stadt, wo Windstille war oder auch ein leichter Windhauch aus Norden. Der Kapitän fuhr nach der Stadt, und ich musste auf dem Rurik seine Rückkunft erwarten. Es brannte mir wie Feuer auf den Nägeln. Die Kapstadt ist eine Vorstadt der Heimat. Hier sollte ich in einer deutschen Welt die Spuren mir teurer Menschen wiederfinden. Hier erwarteten mich vielleicht Briefe von meinen Angehörigen. Hier rechnete ich auf einen Freund, Karl Heinrich Bergius aus Berlin, Ritter des Eisernen Kreuzes, Naturforscher, der vor meiner Abreise als Pharmazeut nach dem Kap gegangen war. Und wie ich nach der Stadt hinübersah, die an diesem schönen Morgen sich nach und nach aus dem Nebel, der über ihr lag, entwickelt hatte und von der bekannten herrlichen Berggruppe übertürmt, rein vor mir lag, da ruderte aus dem Walde von Masten hervor ein kleines Boot auf den Rurik zu und Leopold Mund, ein anderer befreundeter Botaniker aus Berlin, stieg an Bord und fiel mir um den Hals. Die erste Nachricht, die er mir gab, war eine Todesnachricht. Der wackere Bergius, allgemein geliebt, geachtet und geehrt, hatte am 4. Januar 1818 sein Leben geendet. Mund selbst war von der preußischen Regierung als Naturforscher und Sammler nach dem Kap geschickt worden. Man erstaunt selber, ob der gesteigerten Tätigkeit, zu welcher man plötzlich, so wie man den Fuß auf das Land setzt, aus dem trägen Schlafe erwacht, von dem man unter Segel sich gebunden fühlte. Ein Blättchen zu schreiben, 10 Seiten zu lesen, das war ein Geschäft, zu dem man mühsam die Zeit suchte, und bevor man sie gefunden, waren die bleiernen Stunden des Tages leer abgelaufen. Jetzt dehnen sich gefällig die vollen Stunden, und zu allem hat man Zeit, und zu allem hat man Kraft. Man weiß nichts von Schlaf oder Müdigkeit. Der Körper hat sich bis auf das Vergessen seiner Bedürfnisse dem Geiste untergeordnet. Wir blieben nur 8 Tage am Kap. Während 3 dieser Tage wütete ein Nordoststurm mit solcher Gewalt, dass er die Verbindung zwischen dem Lande und dem Schiffe unterbrach. Mich hemmte der Sturm nicht. Ich war die Stunden des Tages in der freien Natur, die Stunden der Nacht mit dem Gesammelten und mit Büchern beschäftigt. Mund, Krebs, dortiger Pharmazeut und Naturforscher und andere, meist Freunde meines seligen Freundes Bergius, waren meine Wegweiser und Gefährten. Wir machten eine große Exkursion auf den Tafelberg. Wir bestiegen ihn vor Tagesanbruch von der Seite des Löwenberges und kamen bei dunkler Nacht auf dem mehr betretenen Wege zu der Schlucht hinter der Stadt wieder herab. Die Gefährten legten sich sogleich müde und schlaftrunken hin, erst spät am anderen Tage zu erwachen. Ich aber, nachdem ich meine Pflanzen besorgt, studierte die Nacht über eine holländisch-malaiische Grammatik, die erste malaiische Sprachlehre, die mir in die Hand gekommen war, und verschaffte mir den ersten Blick in diese Sprache, deren Kenntnis mir zur Vergleichung mit den Mundarten der Philippinen und Südseeinseln erforderlich war. Am frühen Morgen war ich schon am Strande und sammelte Tange. Unter den Seepflanzen, die ich vom Kap mitgebracht habe, hat eine oder nach meiner Ansicht haben 2 eine große Rolle in der Wissenschaft gespielt, indem sie für die Verwandlung der Gattungen und Arten in andere Gattungen und Arten Zeugnis ablegen gesollt. Ich habe wohl in meinem Leben Märchen geschrieben, aber ich hüte mich in der Wissenschaft, die Fantasie über das Wahrgenommene hinausschweifen zu lassen. Ich kann in einer Natur, wie die der Metamorphosler sein soll, geistig keine Ruhe gewinnen. Beständigkeit müssen die Gattungen und Arten haben, oder es gibt keine. Was trennt mich, Homo sapiens, denn von dem Tiere, dem Vollkommeneren und dem Unvollkommeneren, und von der Pflanze, der Unvollkommeneren und der Vollkommeneren, wenn jedes Individuum vor- und rückschreitend aus dem einen in den anderen Zustand übergehen kann? Man hat, um sich mit dem Vorgebirge der guten Hoffnung, der Kapstadt und deren Umgebung bekannt zu machen, zwischen vielen Reisebeschreibungen die Wahl. Ich lasse gern überflüssige Werke ungeschrieben sein, versuche kein neues Gemälde von dieser großartig eigentümlichen Landschaft zu geben, sondern zeichne mich bloß als Staffage auf das bekannte Bild. Nirgends kann für den Botaniker das Pflanzenkleid der Erde anziehender und behaglicher sein als am Kap. Die Natur breitet ihre Gaben in unerschöpflicher Fülle und Mannigfaltigkeit unter seinen Augen zugleich und unter seiner Hand aus. Alles ist ihm erreichbar. Die Heiden und Gebüsche vom Kap scheinen zu einer Lust, wie die Wälder von Brasilien mit ihren wipfelgetragenen Gärten zu seiner Verzweiflung geschaffen zu sein. In der Stadt und in einer Strecke weit auf dem Fahrwege, der sich um den Fuß des Gebirges zieht, findet man mit Verdruss nur europäische Pinien, Silberpappeln und Eichen. Überallhin bringt der Mensch ein Stück von der Heimat mit sich, so groß wie er kann. Verlässt man aber den Fahrweg und steigt zu Berge, so entspricht kein Ausdruck der gedrängten Vielfältigkeit und dem bunten Gemische der Pflanzen. Ich habe mit Mund auf dem Tafelberge manche Pflanzen gefunden, die ihm bis dahin entgangen waren, und habe, flüchtiger Reisender aus diesem betretensten der botanischen Gärten, manche Pflanzenart mitgebracht, die noch unbeschrieben war. Und jede Jahreszeit entfaltet eine ihr eigentümliche Flora. Der Gebirgsstock des Tafelberges, der durch weite Ebenen von den Gebirgen des Innern abgesondert ist und den man als ein nördlichstes stehengebliebenes Vorgebirge des mit seinen Bergen im Meere untergegangenen südlicheren Landes betrachten könnte, der Gebirgsstock des Tafelberges unterscheidet sich sehr von den nächsten Bergzügen durch seine Flora, in welcher sich Gattungen und Arten in einem anderen Verhältnis auf eine eigene, charakteristische Weise mischen und die anscheinlich mehrere ihr ausschließlich eigentümliche Pflanzen besitzt. So ist zum Beispiel die in unseren botanischen Gärten gemeinte Protea argentea nur auf dem Tafelberge gefunden worden, und es wäre leicht denkbar, dass eine Laune des Zufalls oder des Menschen sie auf ihrem so beschränkten heimatlichen Boden vertilgte und ihre Art sich nur noch in unseren Treibhäusern erhielte. Etliche Pflanzer des Innern kamen während meines Hierseins nach der Stadt. Wie sie hörten, dass ein neuer Blumensucher da sei, erboten sie sich, mich auf ihre Besitzungen mitzunehmen. Jeder reisende Naturforscher kann darauf rechnen, auf das Gastfreundlichste im Innern der Kolonie aufgenommen zu werden. Ich stieg aus Unkenntnis der Stadt in die City ab. Fleet Street, Belle Sauvage Inn. Die Welt, in welcher ich mich bewegen wollte, war in Westminster Piccadilly. 7 Tage in London fassen mehr Erlebtes, mehr Gesehenes als 3 Jahre an Bord eines Schiffes auf hoher See und in Ansicht fremder Küsten. In London, das nächst und abwechselnd mit Paris die Geschichte für die übrige Welt macht und verkündigt. Ich werde nicht von jedem Vogel, den ich hier habe fliegen sehen, Rechenschaft ablegen. Ich habe in London ausschließlich mit Gelehrten gelebt und in Museen, Herbarien, Bibliotheken, Gärten und Menagerien meine Zeit verbracht. Schon die Namen der Männer herzuzählen, denen ich mich dankbar verpflichtet fühle, würde mich zu weit führen. Die Bibliothek von Sir Joseph Banks war gleichsam mein Hauptquartier. Sir Robert Brown, welcher derselben vorstand, war für mich von ausnehmender Dienstfertigkeit. Ich hatte die Ehre, Sir Joseph Banks vorgestellt zu werden. Ich sah unter anderem bei ihm den Kapitän James Burney, den Gefährten Cooks auf seiner 3. Reise und Verfasser von der Chronological History of the Discoveries in the South Sea, einem Meisterwerke gründlicher Gelehrsamkeit und seltener gesunder Kritik. Mich erkühnt zu haben, in der Frage, ob Asien und Amerika zusammenhangen oder durch die See getrennt sind, gegen einen Mann wie James Burney aufzutreten und Recht gegen ihn behalten zu haben, ist eines der Dinge, die mich in meinen eigenen Augen ehren. Ich ging einst in einem Museum auf und ab, die Schreibtafel in der Hand, und schrieb mir über Gegenstände, die meine Aufmerksamkeit besonders fesselten, Notata auf. Ein Gleiches tat mit großem Eifer ein rascher, lebendiger Mann. Der Zufall führte uns zusammen und er redete mich an. Er mochte bald an meinen Antworten merken, dass ich kein geborener Engländer sei. Er fragte mich auf Französisch, ob er sich dieser Sprache bedienen solle. Ich aber rief in der Freude meines Herzens auf Deutsch aus, »Das ist ja meine Muttersprache.« »So wollen wir Deutsch reden«, fuhr auf Deutsch Sir Hamilton Smith fort, und er ward seit der Stunde mein gefälliger und gelehrter Wegweiser in den verschiedenen Museen, die wir zusammen zu besuchen uns verabredeten. Ich lernte zuerst den London Cuvier kennen und begegnete auch dort dem Professor Otto aus Breslau, der mir manche Nachrichten aus der Heimat mitteilte. Der bekannte Herr Hunnemann war mir in allen Dingen dienst- und hilfreich. Er war mein Rat, mein Führer, mein Dolmetscher. Er widmete meinem Dienste einen großen Teil seiner ihm kostbaren Zeit. Er half mir, alles, was mir auf der Reise an Instrumenten, Büchern, Karten gefehlt hatte, nachträglich zusammenzubringen, um mich zu der Heimfahrt auszurüsten, wie ich es zur Ausfahrt hätte sein sollen. Hätte wohl, wer darüber lächelt, es viel klüger gemacht? Ich meinerseits bin bei jedem neuen Kapitel meines Lebens, das ich schlecht und recht, so gut es gehen will, ablebe, bescheidentlich darauf gefasst, dass es mir erst am Ende die Weisheit bringen werde, deren ich gleich zu Anfang bedurft hätte, und dass ich auf meinem Sterbekissen die versäumte Weisheit meines Lebens finden werde. Der ich die letzten Jahre in der Natur gelebt, fühlte jetzt zu der Kunst, welche die Natur nach dem Bedürfnisse des geistigen Menschen vergeistigt, einen unaussprechlichen, unwiderstehlichen Zug. Und von den kurzgezählten Stunden, die ich in London zu verleben hatte, musste ich mehrere widmen, Beruhigung im Anschauen des Kantons von Raphael oder der Antike zu suchen. Anno 15 ward ich berufen, die vom Grafen Romanzow ausgerüstete und von Otto von Kotzebue befehligte Entdeckungsreise als Naturforscher mitzumachen. Was ich da gesehen, wird in der Reisebeschreibung Weimar bei den Gebrüder Hoffmann stehen, das Beste bleibt und reifet aber in einem. Es geht in kein Buch über. Verschiedene Völker, verschiedene Epochen der Geschichte. Auch sich selbst lernt man in so vielen Spiegeln kennen, was Natur, was Menschenwerk ist. Auch was gut und schlecht. Ich kam anno 18 zurück und floh, sobald ich konnte, von Petersburg nach Berlin. Ich schrieb in Swinemünde: Heimgekehret, fernher, aus den fremden Landen, in seiner Seele tief bewegt, der Wanderer, er legt von sich den Stab und kniet nieder und feuchtet deinen Schoß mit stillen Tränen, o deutsche Heimat. Woll ihm nicht versagen für viele Liebe nur die eine Bitte. Wenn müd am Abend seine Augen sinken, auf deinem Grunde lass den Stein ihn finden, darunter er zum Schlaf sein Haupt verberge.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.